Was hält eine Gesellschaft zusammen, die immer weiter auseinanderdriftet? Wer macht Mut, wenn Resignation um sich greift? Wie kommt Deutschland aus der Krise? Ich bin Florian Harms, Chefredakteur von T-Online und treffe im neuen Podcast Vorangedacht Menschen, die das Land mit Ideen und Engagement voranbringen. Was lässt sich von ihnen lernen? Darum geht es hier in den folgenden Minuten. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie diese Folge gehört haben werden, haben Sie einen Einblick in eine der einflussreichsten gesellschaftlichen Kräfte Deutschlands bekommen. Denn mein heutiger Gast in der zweiten Folge von Vorangedacht vertritt Akteure, die oft im Hintergrund wirken, aber Enormes leisten. Etwa 27.000 Stiftungen gibt es hierzulande. Jedes Jahr schütten sie rund 7 Milliarden Euro für das Gemeinwohl aus. Für Bildung, Kultur, Demokratie, Klimaschutz, Hilfe in Krisenzeiten und manches mehr. Meine Gesprächspartnerin steht als Generalsekretärin des Bundesverbands Deutscher Stiftungen an der Spitze des größten Stiftungsverbands in ganz Europa und sagt, Stiftungen sind ein Must-Have für unser Land. Herzlich willkommen, Friederike von Bühnau.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Florian Harms.
Sehr, sehr gerne. Sie sind der zweite Gast in diesem Podcast Vorangedacht nach dem Bundespräsidenten. Nicht schlecht, oder?
Allerdings. Ich fühle mich sehr geehrt.
Ich fühle mich auch geehrt, dass Sie hier sind. Und bevor wir über Ihre Arbeit sprechen, würde ich gerne einmal kurz auf Ihre Biografie schauen, weil die auch besonders ist. Sie sind 1972 geboren. Sie haben dann in Frankfurt am Main Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie haben Karriere gemacht bei der Lufthansa. Sie haben als Investmentbankerin gearbeitet bei der Deutschen Bank. Und dann haben Sie plötzlich eine andere Entscheidung getroffen und haben einen anderen Weg genommen. Ich glaube, vor 20 Jahren etwa. Wie kam es dazu? Was ist da passiert?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so eine Kehrtwendung war, sondern ob es nicht vielleicht auch so eine logische Folge war. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und wirklich sehr auf dem Land aufgewachsen, was auch ganz wunderbar war, und wollte unbedingt in die Welt hinaus und habe dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung bei der Lufthansa gemacht, habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert und fand auch dieses wirtschaftliche Milieu ganz, ganz spannend und bin zur Deutschen Bank dann gegangen, habe bei der Lufthansa gearbeitet, aber hatte eigentlich schon immer den Wunsch, dieses Wirtschaftliche mit was Sozialem, mit was Sinnvollem, vielleicht dem Purpose, würde man heute sagen, zu verbinden. Außerdem habe ich dann auch zwei Kinder noch bekommen und dann habe ich gedacht, irgendwie muss das anders zusammengefügt werden und habe mich dann entschieden, in den gemeinnützigen Sektor zu gehen und habe eben für die Kulturstiftung der Evangelischen Kirche, habe die mit aufgebaut in Frankfurt am Main und habe auch viele Jahre dort gearbeitet.
Aber das ist ja schon ein abrupter Wechsel, also von so einem DAX-Konzern, erfolgreicher Berufsweg, wo man wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient, dann zu sagen, gut, okay, ich bekomme Kinder, aber ich mache jetzt auch was ganz anderes. Wie ist das in Ihrem Berufsumfeld aufgefasst worden?
Ich glaube, dass man, wenn man es gut begründet und auch vielleicht es auch aus sich heraus begründet, dass man doch den Wunsch hat, auch gesellschaftlich nochmal anders wirksam zu sein und einfach begeistert ist von Menschen, die Gesellschaft mitgestalten wollen. Und das bietet einfach dieser Stiftungssektor. Da sind ganz viele Menschen, die sich mit dem, was sie haben, ihrem Vermögen, aber auch mit ihrer Zeit und ihren Ideen einbringen wollen. Und das finde ich ganz wunderbar. Und deshalb war das für mich irgendwie gar keine große Entscheidung, sondern hat sich ganz schön gefügt.
Also Sie bereuen sie bis heute nicht?
Nein, überhaupt nicht, wirklich.
Vor fast 10 Jahren haben Sie dann ein besonderes Buch rausgegeben. Wissen Sie, welches ich meine?
Sie meinen wahrscheinlich die 95 Anschläge, Thesen für die Zukunft, ja.
95 Anschläge, gemeinsam mit Hauke Hausstedt.
Hückstedt, ja.
Und Sie haben es ja, wenn ich richtig informiert bin, quasi wie weitergedacht zu Luthers Thesenanschlägen aus dem Jahr 1517. Also echt ein großes Vorbild.
Ja.
Haben Sie es nicht übernommen mit so einem großen Vorbild?
Ach ja, es war ja das 500 Jahre Reformationsjubiläum und wir wussten, da findet irrsinnig viel statt natürlich. Und da kommen wir auch an vieles gar nicht ran. Und trotzdem wollten wir irgendwie gerne einen eigenen Aufschlag machen. Und diese Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, für die ich damals gearbeitet hatte, die wollte eben Kirche und Gesellschaft nochmal auf besondere Art und Weise verbinden. Und was uns mit dem Literaturhaus verband, war ja die Bedeutung der Sprache. Und im Protestantismus hat die Sprache, das Wort, ja auch eine große Bedeutung. Und da wollten wir dran anknüpfen und haben uns gefragt, was hieße das denn heute? Wie finden wir Persönlichkeiten aus der Gesellschaft, die irgendwie Lust haben, einen Aufschlag zu machen für etwas, was ihnen persönlich wichtig ist, aus ihrem Privaten, aus ihrem Beruflichen? Und wie würden sie sozusagen diese These fürs Heute übersetzen und auch erläutern? Und haben da eben ganz unterschiedliche Menschen zusammengemacht, Autoren, Politikerinnen, Sportlerinnen, also ganz unterschiedliche auch Branchen so zusammengefasst. Und das war sozusagen unser Angebot. Und wir wissen auch, es war nur ein Angebot im Rahmen des Reformationsjubiläums. Also wir wollen das auch nicht größer machen. Aber ich fand, es war nochmal eine Übersetzung auch, was kann das heute heißen, auch für etwas einzustehen und sich zu positionieren, für etwas, was einem oder einer wichtig ist. Und insofern war das wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt.
Also 2017, glaube ich, ist das Buch erschienen. Aus heutiger Sicht ja eine rosige Zeit. Da ging es allen tadellos. Wir waren umzingelt von Freunden in Deutschland. Ich habe mal in das Buch reingeschaut. Da gibt es zum Beispiel den Satz von Claudia Kempfert, der Ökonomin, Zitat, die Energiewende ist billig zu haben und mit ihr der Weltfrieden, ja, also kleiner geht's nicht. Dann der Schweizer Germanist Peter von Matt hat geschrieben, die Diktatoren kommen wieder, aus heutiger Sicht wirklich schon prophetisch. Was würden Sie sagen, wenn Sie das Buch heute nochmal rausgeben würden, im Jahr 2026, welche These müsste da unbedingt drinstehen?
Das ist eine interessante Frage, finde ich überhaupt, auch welche These würde sich halten. Also und vielleicht würde man bei der Hälfte sagen, okay, hat man sich total verschätzt, ist alles anders gekommen. Aber ich glaube, ich erinnere mich an eine These von Caroline Link, Perspektivwechsel soll Unterrichtsfach werden. Und ich glaube, Perspektivwechsel ist etwas, was uns in unserer Gesellschaft gut tut, weil wir auch so ein bisschen verlernt haben, gewisse Themen aus den Blickwinkeln der anderen zu sehen.
Warum?
Und jeder
Warum
in seiner
haben wir
eigenen
das verlernt?
Ja, vielleicht, weil es auch, man könnte jetzt wieder viel auf die sozialen Medien schieben oder auf, aber ich glaube auch, weil es natürlich auch komfortabel ist für einen selbst. Und die Welt ist unübersichtlicher geworden, sie ist komplexer geworden. Und insofern ist es auch manchmal schwierig, sich zu verorten. Und dann ist es natürlich manchmal auch leichter, dem, was man glaubt, auch einfach dabei zu bleiben und sich auch bestätigen zu lassen. Aber das merkt man ja selbst auch, wenn man reist zum Beispiel oder wenn man mal zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Berlin bin und unsere ganzen vielen Themen, die wir so haben, zu Zivilgesellschaft, Politik, Engagement beackern, sage ich mal. Und dann fahre ich nach Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. Und da sehe ich, was das eigentlich heißt, vor Ort sich engagieren. Dann ist es nämlich die Freiwillige Feuerwehr, dann ist es der Landfrauenverein, das Deutsche Rote Kreuz, der Jugendclub, wo ganz anders über solche Themen gesprochen wird und die aber trotzdem vor Ort gelebt werden. Und das ist da, wo Vertrauen stattfindet und wo unsere Demokratie, glaube ich, auch total gestärkt wird. Und insofern tut auch uns allen, auch mir, manchmal so ein Perspektivwechsel gut. Also
sagen Sie, man kann das trainieren, so ein
Man kann das bestimmt trainieren, genau wie man auch, ich hatte jetzt gerade ein Seminar, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber zum Thema Future Foresight, also wie man sich mit Zukunftsbetrachtung beschäftigt. Und wenn man, das passt vielleicht auch nochmal zu dem Buch, weil es waren ja Anschläge für die Zukunft, also wir haben ja versucht, die Zukunft vorauszudenken. Und auch sowas, glaube ich, kann man trainieren. Und es ist wichtig, dass wir uns auch eine gute Zukunft vorstellen können, auch zum Thema Mut machen. Denn wir sind ja gerade in eher so einem Lamento, in einem allgemeinen Krisenmodus, dass wir gar nicht mehr uns eine bessere Zukunft vorstellen können. Und ich glaube, das ist wirklich früher anders gewesen. Und wenn man sich was nicht vorstellen kann, dann glaube ich, wird es auch schwieriger, dass es eintritt.
Geht's uns zu gut?
Uns geht's in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut, glaube ich. Aber trotzdem haben wir uns natürlich an etwas gewöhnt. Wir sind Kinder unserer Zeit. Ich glaube, das kann man uns auch nur bedingt vorwerfen, dass wir in einem Frieden, in einer Sicherheit groß geworden sind mit gewissen Selbstverständlichkeiten. Und die nimmt man dann schnell eben auch für selbstverständlich. Und insofern, glaube ich, muss man sich immer wieder bewusst machen und deshalb wieder Perspektivwechsel, dass das auch ganz anders sein kann, woanders auf der Welt. Und ich glaube, wenn man das so verinnerlicht hat, es hätte auch alles anders sein können. Man hätte auch ganz woanders geboren sein können. Dann, das klingt jetzt ein bisschen theologisch vielleicht, aber dann ist man auch demütig und dann kann man auch Dinge vielleicht auch anders aushalten und annehmen.
Also ich fände das stark, so die Idee in den Schulen Perspektivwechsel zu lernen oder vielleicht auch durch Reisen, finde ich stark. Reden wir über Ihre Arbeit, reden wir über Stiftungen. Bevor wir da reintauchen, können Sie bitte mal ganz plastisch einfach erklären, was sind eigentlich Stiftungen, woher kommt das Geld, wer gibt das, was unterscheidet die von Vereinen?
Also Stiftung ist eigentlich eine Idee, Vermögen und Gemeinwohl zusammenzudenken. Da ist Stiftung eine Form. Und wenn jemand viel Geld hat oder auch weniger Geld hat und dieses Geld nachhaltig für etwas, was ihm oder ihr am Herzen liegt, einzusetzen, dann kann er eine Stiftung gründen. Das heißt, als Beispiel, Margot Friedländer vielleicht, ein sehr, sehr schönes Beispiel. 101 Jahre Holocaust-Überlebende hat sich entschieden, eine Stiftung zu gründen, einen Großteil ihres Vermögens eine Stiftung zu geben und diese Stiftung einzusetzen für Menschenwürde, für Freiheit, für Toleranz. Das ist so ein Beispiel. Und das Besondere an der Stiftung ist eben, dass sie eine sehr nachhaltige Form ist, weil sie üblicherweise für die Ewigkeit gedacht ist. Also diese Stiftung gehört dann, man gibt sein Geld praktisch in die Stiftung, also man gibt sein Geld ab. Und deshalb hat der Staat auch gesagt, weil er sowas begünstigen möchte, dass man dafür auch weniger Steuern bezahlen muss. Also wenn es dem Gemeinwohl zugeführt wird. Also der Staat versucht ja eigentlich Menschen zu animieren, sich einzusetzen, für die Gesellschaft, sich einzubringen. Und da ist Stiftung eben eine Form. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ein anderes Beispiel ist die Bürgerstiftung, die in vielen Städten, Regionen, Kommunen gegründet werden, wo sich viele Menschen zusammentun mit gar nicht so viel Geld, aber viel Zeit und Ideen und versuchen einfach Projekte in der Jugendhilfe, in der Seniorenbetreuung oder einfach im Tierschutz oder Umwelthilfe voranzubringen.
Ich habe mal in die Zahlen geschaut. Also die 60 größten deutschen Stiftungen haben ja 2024 allein rund 5 Milliarden Euro für das Gemeinwohl eingesetzt. Stimmt die Zahl etwa?
Es sind sogar noch ein bisschen mehr. Also wir wissen, dass die 60 größten knapp 7 Milliarden eingesetzt haben.
7 Milliarden.
Und wenn wir das hochrechnen auf die 27.000, nein, dazu muss man wirklich wissen, dass eine Vielzahl der Stiftungen, nämlich ungefähr 80% von den 27.000, kleine Stiftungen sind mit einem Kapital unter 1 Million Euro und oft eben auch ehrenamtlich. Aber trotzdem ist es doch etwas, eine große Summe einfach, die für Gemeinwohl, also für gemeinnützige Aktivitäten ausgegeben wird.
Aber wenn wir mal dabei bleiben, also das ist etwa so viel wie der Haushalt des gesamten Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, da bin ich ziemlich sicher, ganz schön viel Geld. Ganz schön viel Macht auch, oder?
Nee, so viel Macht auch nicht, finde ich.
Nee, zu wenig?
Nein, was heißt zu wenig? Ich will das gar nicht unter das Machtthema stellen, muss ich sagen.
Einfluss?
Ja, nein, ich finde, dass man wirklich sich bewusst machen muss, der Großteil der Stiftung ist lokal, regional und ehrenamtlich geführt. Und auch vielleicht nochmal wichtig, das Stiftungshandeln kann immer nur ergänzend zu staatlichem Handeln sein. Und insofern vielleicht nochmal, Stiftungen wirken eben lokalen, können dort auch viel Infrastruktur unterstützen. Aber ich finde, was Stiftungen eben auch können, wenn man das sich so als Bild vorstellt, wenn man den Staat, ich will jetzt nicht sagen als schwerfälligen Tanker, aber doch als ein sehr, sehr großes Schiff sieht, dann sind Stiftungen vielleicht manchmal kleine Schnellboote, die gewisse, weil sie eben nicht für alle sorgen müssen wie der Staat, sondern gewisse Themen, gewisse Formate, gewisse Projekte einfach mal ausprobieren kann und schauen kann, funktioniert das? Also ein Projekt an einer Schule, zum Beispiel Unterrichtsfach, Perspektivwechsel. Wir probieren das mal aus. Funktioniert das? Finden wir dafür auch Förderung? Und wenn das funktioniert, kann man auch sagen, wir rollen das aus und skalieren das. Und das, glaube ich, ist etwas, wo Stiftung auch, wo es gar nicht so sehr ums Geld geht, sondern es geht manchmal auch um eine unabhängige Perspektive, unabhängig von Wählerinteressen, unabhängig von Mitgliedschaft. Das ist eben der Unterschied zu einem Verein. Da gibt es immer Mitglieder, die natürlich auch darüber bestimmen. Und die Stiftung gehört eben nur sich selbst, sich nur sich selbst verpflichtet.
Klingt gut, aber klingt natürlich auch so, dass dann der Stiftungszweck und auch die Frage, wohin fließen die Mittel, natürlich von sehr wenigen Menschen entschieden wird. Mhm. Wir haben hierzulande ja eine Gerechtigkeitsdebatte. Man könnte jetzt im Gegenzug natürlich fragen, wenn so viel Stiftungsgeld von vermögenden Menschen und Unternehmen kommt, dann könnte man ja auch argumentieren, naja, dann sollen die halt mehr Steuern zahlen. Dann kann nämlich der Staat durch demokratisch gewählte, legitimierte Strukturen entscheiden, was mit diesem Geld passiert.
Ja, und wir erleben ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, dass Stiftungen noch sehr viel mächtiger sind und auch wirklich Agenda-Setting betreiben. Ich finde, wir müssen uns nicht größer, aber auch nicht kleiner machen hier in Deutschland als Stiftungssektor, als wir sind. Denn natürlich ist es so, dass es einige großen Stiftungen gibt, zum Beispiel die Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn, die da einen KI-Campus aufbauen, oder auch hier in Potsdam, das Hasso Plattner, die auch viele Stiftungsprofessuren fördern. Da werden natürlich gewisse Themen auch vorangetrieben. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass der Staat natürlich auch Menschen braucht, die sich engagieren für dieses Land. Und dieses Gemeinnützigkeitsrecht, wo das ja festgehalten ist letztlich, wo eben steht, was steuerbegünstigt ist von Tierschutz, Altenhilfe, Jugendhilfe. Das ist eben eine Möglichkeit auch, dass der Staat die Menschen animiert, sich einzusetzen über das übliche Maß hinaus. Insofern ist das auch, denke ich, eine Chance, dass Menschen sich einbringen können mit ihren Themen. Ich glaube, das Besondere an Stiftungen ist, dass sie Dinge ausprobieren können, dass sie Labore sein können, dass sie auch Innovationen voranbringen können, weil sie eben ganz punktuell Dinge bearbeiten können.
Jetzt erleben wir ja hierzulande, in ganz Europa, seit Jahren eine Krise nach der anderen. Corona, die Pandemie, der russische Krieg gegen die Ukraine mit all seinen Folgen, mit der Inflation, mit den hohen Energiepreisen, jetzt der Krieg gegen den Iran, eine wirklich massive Zeit der Unsicherheit. Wo schließen Stiftungen Lücken, die der Staat bei seiner Krisenhilfe lässt?
Ich gebe mal ein Beispiel, sowas, als wir in Berlin zum Beispiel diesen Stromausfall hatten, da ist Zivilgesellschaft, glaube ich, eine wirklich strategische Ressource, weil sie unheimlich schnell ist und auch Stiftungen unheimlich schnell sein können, weil sie eben auch ganz punktuell in Themen reingehen können. Und das war auch in Corona so. Wer hat ganz schnell, sage ich mal, den Chor vom Altenheim organisiert? Wer hat versucht, Schüler neben der Schule irgendwie ein Programm zu bieten? Also da passiert ganz viel ganz schnell. Und das kann der Staat gar nicht so schnell leisten, weil er es natürlich in der ganzen Fläche leisten muss.
Also Sie haben das Bild vom Schnellboot vorhin geprägt. Das hat mir gut gefallen.
Okay. Ja, und ich glaube, Stiftungen können eben diese, auch im Unternehmerischen tatsächlich, können, deshalb arbeiten wir zum Teil auch wirklich mit sozialen Unternehmern zusammen, weil Stiftungen eben auch Geld geben können für solche Ideen und Menschen, die etwas Neues versuchen wollen. Also im Sinne auch eines Wagniskapital.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja jeden Tag mit diesen unterschiedlichen Stiftern. Sie sehen, welches Geld dort fließt. Sie sehen auf der anderen Seite, wo man überall was tun kann und sollte in der Gesellschaft. Gibt es irgendwo einen Bereich, wo Sie sagen, da passiert eigentlich zu wenig, da müsste man mehr machen, gerade jetzt?
Also wenn wir auf die Zwecke schauen, dann ist es ja so, dass die Themen Bildung, Soziales, das sind so die größten Themen, die Stiftungen bearbeiten, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung, Umwelt auch kommt langsam ein bisschen mehr. Also das sind so die großen Themen. Und in dem Bereich Bildung passiert auch ganz viel. Ein Bereich, den ich finde, der gar nicht so viel adressiert wird, ist tatsächlich die berufliche Bildung. Also dass wir an die Berufsschulen, wo ja auch wirklich sehr, sehr viel stattfindet, das ist etwas, wo ich mir noch vorstellen kann, dass mehr passiert. Ein anderer Bereich ist natürlich auch das Thema Frauenförderung. Also es gibt auch Stiftungen, die explizit Frauenförderung machen. Aber
nämlich wie? Wie sieht das aus?
Zum Beispiel gibt es eine Stiftung, die Frauen in Wissenschaft und Kunst fördert. Also wo man versucht, auch ganz besonders Frauen eben auch in der Wissenschaft zu unterstützen über einen bestimmten Zeitraum.
Durch Stipendien
durch
oder Stipendium, Weiterbildung.
Genau, oder Promotionszugaben, also sowas. Also ganz unterschiedliche Themen. Also es gibt immer noch viele Felder, glaube ich, die da sind, die man auch sich erschließen kann. Aber ich finde, es wird auch schon wirklich sehr, sehr viel abgedeckt. Und das finde ich auch wirklich das Wunderbare an dem Sektor, auch das Schöne an meiner Aufgabe, dass man wirklich mit so vielen unterschiedlichen Themen auch zu tun hat, nicht? Dass man eben in die Bildung reinschaut, dass Kunst und Kultur ein großes Thema ist, dass aber auch kleine Stiftung, große Stiftung, unterschiedliche Regionen. Und das macht unheimlich viel Freude, weil man dadurch auch sieht, was sind denn die Themen, die die Menschen bewegen oder wo auch Bedarfe gesehen werden, was zu verändern. Mhm.
Eingangs habe ich Sie mit einem Zitat wiedergegeben. Sie haben gesagt, Stiftungen sind kein Nice-to-have für unser Land, sondern ein Must-have zur Förderung des Gemeinsinns. Jetzt wird ja aber das Geld von den Stiftern freiwillig gegeben. Also Must-have und freiwillig, wie passt das zusammen?
Ja, der Satz ist entstanden, weil es natürlich auch immer wieder Menschen gibt, die sagen, warum brauchen wir Stiftungen überhaupt? Und ich glaube, wir brauchen sie, weil wir Menschen brauchen, die sich engagieren für unser Land. Und da sind Stiftungen natürlich nur eine Form. Man kann sich auch anders engagieren. Aber ich finde, es ist eine besondere Form, weil sie eben nachhaltig ist, weil sie oft lokal und regional wirkt und weil sie natürlich dadurch, dass oft Vermögen auch mitgebracht wird, auch ein gewisser Hebel da ist. Und ich finde schon, wenn man sieht, wie lange es manche Stiftungen gibt, zum Beispiel die Fuggerei mit 500 Jahren, mehr als 500 Jahren damals.
Fugger, das waren ja diese genau. Banker. In welchem Jahrhundert war das nochmal?
Das war auch ungefähr 1500 oh, noch ungefähr. Was, ja.
Also ich glaube, die haben das Bankwesen ja entwickelt in Deutschland.
Genau. Und haben dann eigentlich eine Armensiedlung gebaut und bewirtschaftet. Und die gibt es heute noch. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Also wir haben wirklich viele Stiftungen, die auch sehr, sehr alt sind und Kriege überdauert haben, wie man sich fast fragt, wie klappt das eigentlich? Und das finde ich schon, wenn man auch diese Tradition des Stiftens sieht, wie sich das entwickelt hat, also dass man wirklich die früher natürlich oft auch die Kirche zunächst hatte, aber dann auch Bürgerinnen und Bürger, Johann Friedrich Städel zum Beispiel in Frankfurt, der das Städel-Museum gegründet hat, 1815, also die erste Kunstsammlung dadurch auch der Stadtgesellschaft zur Verfügung gestellt hat. Oder Alfred Töpfer zum Beispiel jetzt in Hamburg, der auch zum Thema Landwirtschaft, aber auch zum Thema Kunst, Kultur sehr viel. Also es gibt da wirklich sehr, sehr schöne viele Beispiele, finde ich, wie auch das Stiften sich verändert hat. Und der, sag ich mal, Gipfel oder die Krönung sind jetzt eben seit 30, 40 Jahren gibt es die Bürgerstiftung in Deutschland. Die hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, wo nochmal ganz anders gestiftet wird. Nämlich nicht dieses vielleicht auch ein bisschen Elitäre, da ist eine oder zwei Personen, die sehr, sehr viel Geld haben, sondern eben sehr gemeinschaftlich. Das ist ja die Idee der Community Foundations aus den USA damals. Hat Reinhard Mohn, glaube ich, mit nach Deutschland gebracht.
Der Bertelsmann-Gründer.
Genau. Und hat die erste Bürgerstiftung in Gütersloh gegründet. Und da war eben diese Idee, letztlich gemeinschaftlich was für seine Stadt, für seinen Landkreis zu tun. Und das, finde ich, gibt dem Stiftungsgedanken auch nochmal einen neuen Spin, weil es eben nicht der reiche oder die reiche Unternehmerin ist, ist auch wunderbar, aber es ist eben da nochmal was ganz anderes, was da zusammenkommt eben.
Aber es geht schon immer um Geld.
Ja, nicht nur eben. Gerade bei den Bürgerstiftungen geht es ja auch um Zeit und um Ideen. Okay. Und wie gestalte ich eigentlich mein Umfeld? Und ich glaube, dass das total wichtig ist in diesen Zeiten, wo wir eben sehen, auch wie die Welt ist. Das Lokale wird wichtiger für die Menschen. Das ist dort, wo Menschen sich verorten wollen, wo sie Identität finden. Und deshalb ist das unbedingt zu unterstützen, finde ich, sowieso die kommunale Arbeit, aber eben auch diese Stiftungsarbeit vor Ort. Weil ich war kürzlich in Vorpommern in Züssow, zu einer Werkstatt der Mutigen. Und da sind 120 Menschen zusammengekommen, die eben ihr Landkreis gestalten wollen. Und das ist wirklich immer total berührend, wie jeder es auf seine Art und Weise tut. Und das ist eben auch etwas, wo Bürgerstiftungen zum Beispiel auch präsent sind.
Und warum bezeichnen die sich als die Mutigen?
Die Werkstatt der Mutigen, das ist tatsächlich der Titel einer Organisation, die das ins Leben gerufen hat, dieses Format. Denn da treffen sich nicht nur Engagierte, da treffen sich auch welche aus der Politik, aus der Stadtpolitik oder aus dem Landkreis. Und es geht eben darum, die Mutigen, die etwas, er passt eigentlich zu Ihrem Podcast, ne?
Ja, passt sehr gut, deshalb frage ich nach.
Ja. Die Mutigen, die eben auch sich trauen, etwas zu verändern, verändern zu wollen und auch nach vorne schauen und einfach positiv gestalten wollen und auch glauben, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung, dass man daraus auch aus so einer Ohnmacht rauskommt. Weil man ja schon manchmal, wenn man Zeitungen liest und das Gefühl hat, so ein bisschen, puh, bringt das alles eigentlich noch was? So, was kann ich tun? Aber jeder kann eben was tun. Und ich finde ganz schön, ich habe gerade das Buch von Hartmut Rosa gelesen. Das heißt Situation und Konstellation. Der ist ja Soziologe und er beschreibt eben, dass wir immer mehr von Handelnden zu Vollziehenden werden, weil wir gar nicht mehr in den Situationen sind, sondern eigentlich uns so viele Regeln geben und so viele Prozesse definieren, dass wir gar nicht mehr selbstwirksam, eigenverantwortlich Dinge gestalten. Und das gibt eigentlich ein Gefühl, dass man sich weniger lebendig fühlt. Und ich glaube, wenn Menschen spüren, ich kann etwas verändern in meinem Umfeld, dann fühlen sie sich lebendig und dann haben sie auch das Gefühl, was beitragen zu können.
Das ist ja sogar psychologisch erwiesen, das hat die Psychologie in diversen Studien belegt, dass Menschen, die keine Selbstwirksamkeit mehr empfinden, sei es jetzt, weil sie Häftlinge sind oder sei es, weil sie in ihrem sozialen Umfeld eben keine Möglichkeit mehr haben, sich einzubringen, dass die krank werden, dass die innerlich verkümmern und dann auch körperlich irgendwann Schaden nehmen. Und da würde ich gerne mal, weil Sie gerade berichten von Ostdeutschland, Züssow. Wenn ich richtig informiert bin, dann sind 93% der Stiftungen in Westdeutschland angesiedelt, also in Ostdeutschland sehr viel weniger. Warum ist das nach all den Jahrzehnten nach dem Mauerfall immer noch so?
Ja, wenn ich gesagt habe, wie viele alte Stiftungen es gibt, nicht, dann die eben auch schon mehr als 100 Jahre alt sind, ist das natürlich ein Grund. Und es ist natürlich auch so, dass es dafür doch eben ein gewisses Kapital braucht und auch es gibt nun mal auch weniger Vermögen, Eigentum, also unternehmerisches Eigentum in Ostdeutschland. Und das ist eben der Grund für diese Zahlen. Und wir haben tatsächlich auch, weil wir ja als Verband auch zuständig sind für das gesellschaftliche Engagement in ganz Deutschland, haben wir das eben auch, nachdem diese Zahlen erhoben wurden, haben wir damals mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Staatsminister Schneider, eine Initiative ins Leben gerufen, gemeinsam mit 4 anderen Stiftungen, Zukunftswege Ost, wo es darum geht, eben dieses zivilgesellschaftliche Engagement in Ostdeutschland zu fördern. Und das auf 3 Ebenen. Einmal, indem man ganz niedrigschwellig auch Förderung vergibt für Menschen, die sich engagieren wollen. Die können das beantragen. Die 2. Säule ist, dass man Fokusregionen definiert, wo man mal schaut, wie sieht's da eigentlich aus, was gelingt nicht und wie können andere davon lernen. Und die 3. Säule ist, dass man, was ich auch ganz wichtig finde, dass man einen Jugendbeirat gegründet hat, der eben auch versucht, Engagement für junge Leute und Projekte für junge Menschen selbst sozusagen auf den Weg zu bringen und da auch Fördergelder zu verteilen, weil das ist ja auch ein Riesenthema, junge Menschen für Engagement zu gewinnen.
Und diese Gelder, die Sie jetzt ansprechen, kommen dann aber überwiegend von Stiftungen in Westdeutschland und werden dann aber auch im Osten investiert. Also es ist nicht so, dass das westdeutsche Geld nur in Westdeutschland bleibt.
Nein, genau. Aber wir haben ganz bewusst eben 2 westdeutsche Stiftungen. Das ist die Zeit-Stiftung und die Freudenberg-Stiftung, aber auch 2 ostdeutsche Stiftungen, dass man eben da auch eine schöne Balance hat, so sage ich es mal.
Klingt gut. Können Sie sonst noch von Projekten aus Ostdeutschland berichten? Ich frage deshalb nach, weil mich das sehr interessiert. Bin auch regelmäßig da unterwegs.
Ja, da finde ich, erlebt man tatsächlich, dass da unheimlich viel Engagement vor Ort passiert. Und wir versuchen natürlich auch, das zu unterstützen, Bürgerstiftungen auch dort. Und wir haben auch regionale Stiftungsnetzwerke dort, was ja auch wichtig ist. Das haben wir auch beim Stiftungstag in Hamburg jetzt erlebt. Es ist auch immer wieder wichtig, dass Menschen zusammenkommen können und sich austauschen können und auch vielleicht voneinander lernen können, auch kooperieren können. Und das ist ja auch etwas, was wir als Verband fördern. Und das versuchen wir natürlich auch in Ostdeutschland, zum Beispiel auch mit dem Stiftungstag 2027 in Dresden, dass man dort eben auch auf dieses Thema Engagement, aber auch Stiftungen als eine Form des Engagements aufmerksam macht.
Das ist eine jährliche Veranstaltung, immer in einer anderen Stadt. Und dann kommen die Stiftungen zusammen und man lernt voneinander oder entscheidet dann, was passiert da?
Genau, also wir waren jetzt ja in Hamburg vor letzte Woche tatsächlich erst, sitzt auch noch ein bisschen in den Gliedern und haben da zu dem Thema aus Freiheit handeln 2,5 Tage mit 2200 Menschen aus dem Stiftungsbereich, aber auch aus der Zivilgesellschaft, auch Wissenschaft, auch in Medien verbracht und haben etwa 125 Veranstaltungen gehabt. Das kann sein von Panel-Diskussionen, Keynotes bis hin zu Workshops, wie mache ich gute Stiftungsarbeit oder gute Stiftungskommunikation. Und es geht wirklich darum, inhaltlich einfach sich auch inspirieren zu lassen, aber auch etwas mitzunehmen. Aber es geht natürlich auch darum, sich zu vernetzen. Und was ich immer besonders berührend finde und woran ich irgendwie ermesse, dass das so eine Veranstaltung gelingt, ist tatsächlich, wenn danach Menschen zu mir kommen und sagen, oh, ich habe richtig wieder Kraft gewonnen, jetzt in meine Arbeit zu gehen und fühle mich richtig bereichert oder so. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das, glaube ich, ist auch gar nicht so einfach. Das kann man ja auch nur bedingt planen. Und wir hatten eben zum Beispiel dieser Titel aus Freiheit handeln, finde ich, passte auch sehr schön in die Zeit, weil wir ja auch weltweit erleben, Freiheit gerät unter Druck. Dieses aus Freiheit handeln können ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Betriebsmodell für Stiftungen. Und in der Freien und Hansestadt Hamburg passt das natürlich besonders mit dieser alten Stiftungstradition. Und wir haben eben auch unterschiedliche Stimmen zur Freiheit gehabt. Unter anderem eben auch einen türkischen Schriftsteller, der im Exil lebt, oder eine iranische Frauenrechtlerin, wo man dann auch sieht, wir haben hier natürlich unsere Themen und diskutieren über Freiheit, aber wie viel existenzieller das auch in anderen Ländern ist. Und solche Momente, die dann auch so eine emotionale Berührtheit schaffen, die sind, glaube ich, wichtig, um auch immer wieder, ja, auch zu merken, es macht einen Unterschied, wenn ich mich engagiere. Und so haben wir das erlebt und das ist, wie gesagt, unsere größte Veranstaltung einmal im Jahr und das geht nächstes Jahr in Dresden weiter.
Weil Sie das jetzt ansprachen, also es fließt schon auch Stiftungsgeld ins Ausland, also deutsches Stiftungsgeld, um zu fördern, was im Ausland passiert.
Es gibt Stiftungen, die international auch tätig sind, aber es ist nicht so eine große Gruppe tatsächlich.
Jetzt ist es ja schön, dass Stiftungen helfen können, Projekte initiieren können, auch in Krisensituationen mal schnell Menschen zur Seite springen. Beispiel Ahrtal-Hochwasser vor 5 Jahren, da hat das ja auch an manchen Stellen gehapert, glaube ich, weil es einfach nicht so schnell geht, wie man beispielsweise Bedürftige direkt identifizieren kann, wie man klar machen kann, okay, A gibt Geld, B braucht es jetzt und zwar nicht übermorgen, sondern jetzt, hier und heute. Woran hapert es in solchen Situationen und was tun Sie, um da die Abläufe zu verbessern?
Ja, danke für die Frage, weil tatsächlich ist natürlich auch eine unserer Aufgaben als Verband neben der Beratung unserer Mitglieder und diesem Vernetzen, den Veranstaltungen, die wir machen, ist eben das Thema Rahmenbedingungen, dass wir eigentlich gute Rahmenbedingungen brauchen, um Stiftungshandeln attraktiv, schnell und auch flexibel zu machen. Und da erleben wir natürlich immer wieder, dass wir da auch die Belange der Praxis in die Politik einbringen müssen. Wir haben die Stiftungsrechtsreform 2023 gehabt, das war wichtig. Aber wir wünschen uns natürlich auch in anderen Bereichen, Stichwort Gemeinnützigkeitsrecht, Zuwendungsrecht, Bürokratierückbau, wünschen wir uns natürlich auch, dass die Politik dieses anerkennt, dass Menschen sich engagieren und das nicht nur auf einer Ebene tut, es ist wichtig, dass ihr euch engagiert, sondern dass sich das auch in Rahmenbedingungen übersetzt.
Bürokratieabbau. Ich weiß gar nicht, wie häufig dieses Wort gegenwärtig jeden Tag fällt in sämtlichen politischen Zusammenhängen. Es gibt mittlerweile einen Minister sogar, der dafür da ist, Bürokratie abzubauen. Was heißt das konkret für die Arbeit der Stiftungen, die Sie vertreten? Also wo ist Bürokratie ein echter Hinderungsgrund dafür, dass Sie Gutes tun?
Wir freuen uns erstmal, dass die Koalition eine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt das erste Mal im Bundeskanzleramt hat. Das ist die Frau Schenderlein von der CDU, die Staatsministerin, die das Thema Sport und Ehrenamt sozusagen verantwortet. Denn unsere Schwierigkeit, und die ist auch nicht ganz aufgehoben dadurch, aber man hat versucht, wenigstens der Sache eine Sichtbarkeit zu geben, und das finde ich wichtig, ist eben, dass wir bei unterschiedlichen Ministerien sozusagen sind. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist im Finanzministerium, Das Stiftungsrecht ist im Justizministerium und viele von diesen Förderprogrammen sind im Familienministerium.
Ganz schön verzettelt.
Also, um es mal sehr einfach zu sagen. Das heißt, wir müssen mit unseren Wünschen eben überall andocken. Und dieser Versuch ist eben, dass die Staatsministerin da auch eine koordinierende Funktion hat. Also das bewerten wir erstmal als positiv. Und sie haben tatsächlich auch was auf den Weg gebracht, jetzt gleich im ersten halben Jahr. Was, glaube ich, auch wichtig war, ein gutes Zeichen war, das war das Steueränderungsgesetz. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo eben zum Beispiel die Ehrenamtspauschale angehoben wurde oder die zeitnahe Mittelverwendung für Stiftungen zum Teil angehoben wurde, dass man eben auch weniger schnell das Geld ausgeben muss. Und sowas sind Erleichterungen, weil Stiftungen dann eben nicht bürokratisch nachweisen müssen, so und so habe ich das noch nicht gemacht oder habe ich es noch nicht ausgegeben, und sowas erleichtert.
Es gibt ja so manche absurde Regeln im deutschen Vorschriftenwerk, in der deutschen Bürokratie. Ich habe eine gefunden. Wenn Unternehmen Sachspenden leisten, fällt darauf Umsatzsteuer an. Das heißt also, Spenden ist teurer als Entsorgen. Das ist, glaube ich, immer noch so.
Das ist leider immer noch so. Und da setzen wir uns auch für ein. Also das läuft so ein bisschen unter dem Spenden statt Vernichten. Dass es eben möglich ist, dass Unternehmen eher etwas spenden, als dass sie es vernichten müssen. Und das kollidiert mit EU-Recht, deshalb ist das nicht so ganz einfach. Aber es ist natürlich intuitiv überhaupt nicht einleuchtend, auch vor dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt. Ne? Und da finde ich vielleicht auch eine, wo Sie sagen, diese ganzen Bürokratiethemen, da gibt es jetzt ein eigenes Ministerium. Es gab ja auch eine Initiative für einen handlungsfähigen Staat, wo auch Stiftungen nochmal als auch ein Beispiel, was Stiftungen machen, wo 4 Stiftungen sozusagen das begleitet haben und auch finanziell unterstützt haben, dass eben Experten, da war Thomas de Maizière dabei,
war Andreas Voskuhle. War auch schon hier im Podcast übrigens.
War auch schon hier Voskuhle im Podcast.
Auch.
Okay, ja, schön. wo die versucht haben, Reformvorschläge zu machen, wie manche Prozesse besser funktionieren. Gar nicht unbedingt was, aber wie wir gewisse Dinge und schneller und besser und einfacher machen können. Und davon ist ja auch sehr viel im Koalitionsvertrag gelandet. Und ich fand, das war wichtig. Und ich habe mich einfach auch gefreut, dass Stiftungen sozusagen da Wegbereiter mit waren. Und das ist, glaube ich, auch eine typische Rolle, die Stiftungen einnehmen können, dass sie gar nicht unbedingt inhaltlich jetzt mitreden, aber dass sie die Rahmenbedingungen dafür setzen und ermöglichen, eine unabhängige Perspektive einzunehmen und dadurch Veränderungen zu begleiten.
Und wenn Sie jetzt nach vorne schauen, sich die Bundesregierung anschauen, offenes Wort, glauben Sie, da geht es noch voran? Also beispielsweise sowas wie, dass diese absurde Regel abgeschafft wird, dass es möglich ist, Dinge einfach wegzuwerfen und es ist einfacher, als sie zu spenden?
Doch, wir werden alles dafür tun, natürlich, ja. Und ich finde auch, man muss positiv denken.
Bleiben wir positiv,
ja,
passt zu diesem Podcast.
Ja. Vielleicht noch ein Wort zum Start. Ich glaube, was wichtig ist bei all diesen Regeln auch, und es hat ja auch viel Debatte um Zivilgesellschaft gegeben im letzten Jahr eigentlich, muss man sagen, glaube ich, ist wichtig, dass wir es schaffen, dieses Miteinander von Staat und Engagierten, sage ich mal, um dieses Wort Zivilgesellschaft, was ja auch nicht so ganz einfach manchmal zu verstehen ist, dass wir da ein gutes Miteinander finden, dass wir die Rollen klären, wie wir miteinander umgehen und dass wir eine Vertrauenskultur haben. Also dieses Stichwort Vertrauen war mir noch irgendwie ein wichtiges Wort.
Was heißt Vertrauenskultur?
Ja, dass wir eben auch in diesen Gesetzen, dass wir erstmal, die auch der Staat macht, dass wir erstmal davon ausgehen, dass die Menschen, die sich engagieren, dass sie was Positives, Gutes leisten möchten für unser Land. Und dass man sie nicht überfrachtet. Natürlich muss das wirksam sein. Natürlich muss das transparent sein. Natürlich muss auch, müssen die Mittel gut eingesetzt sein. Aber trotzdem, dass man diese Wertschätzung erstmal an der ersten Stelle hat und auch das über diese Regeln abgebildet wird. Und ich glaube, da haben wir im letzten Jahr, sage ich mal, nicht nur gute Momente miteinander gehabt.
Also sprich, nicht alles sofort zu verregeln, je für jede Eventualität einen Paragraphen zu schmieden, sondern erstmal den Bürgerinnen und Bürgern zu vertrauen und dann, wenn jemand zu weit geht, dann sanktionieren, richtig?
Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man eben nur anlassbezogene Kontrollen macht. Also dass das die Regel ist. Ich glaube, Genehmigungsfiktion heißt das zum Beispiel im Zuwendungsrecht juristisch oder so. Also dass man einfach aber mir geht es eigentlich auch noch ein Stück weiter, nicht nur was diese Regeln angeht, sondern wir haben eben auch erlebt ja in den letzten Jahren, dass auch Zivilgesellschaft unter Druck geraten ist. Das ging los mit der kleinen Anfrage der CDU/CSU und das hörte auf mit dem Programm Demokratie leben jetzt kürzlich, wo eben ganz grundsätzliche Fragen oder Engagierte unter so ein bisschen Generalverdacht gestellt wurden. Und ich finde es total richtig, auch Dinge zu verändern und jede Bundesregierung kann auch Programme anpassen. Das finde ich völlig legitim. Aber mir geht es um so eine Grundwertschätzung, die in der Kommunikation, da finde ich, unbedingt mitgedacht werden sollte.
Das müssen wir einmal kurz einordnen. Also dieses Programm Demokratie leben hatte ja die Ampelregierung stark gefördert. Also hat Geld bereitgestellt wird für Projekte, für Vereine, die sich ja für die Demokratie einsetzen. Und dann kam jetzt die neue Regierung, insbesondere aus CDU und CSU gab es die Forderung, dass zu beenden, weil gesagt wurde, wir können ja nicht die Bürger erziehen, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das Geld sparen wir mal lieber. Und das sehen Sie kritisch.
Na, ich finde, dass eine neue Bundesregierung absolut auch andere Förderschwerpunkte setzen kann. Insofern finde ich das ganz legitim, das auch anzupassen. Und so ist es jetzt ja auch gedacht. Das soll ja auch erhalten bleiben. Es sollen nur andere, nochmal andere Förderkriterien aufgesetzt werden. Das finde ich in Ordnung. Und ich finde, Zivilgesellschaft kann auch nicht davon ausgehen, einfach immer Geld vom Staat zu bekommen. Ich finde nur eben wichtig, dass das Engagement insgesamt gewertschätzt wird. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, so sage ich mal.
Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis. Da war ich mit der damaligen Familienministerin, glaube ich, Franziska Giffey von der SPD unterwegs. Die hatte so eine Sommerreise gemacht, wie das Politikerinnen und Politiker manchmal zu tun pflegen. Nahm uns mit in ihre Heimat in Ostdeutschland. Ich glaube, ihre Heimatstadt war Frankfurt-Oder. Und irgendwo in einem kleinen Dorf auf dem Weg dorthin besuchten wir dann ein Projekt von Demokratie leben. Und dann habe ich mich am Rande unterhalten mit Menschen, die da lebten. Und dann erzählten mir zwei ältere Damen völlig begeistert, sozusagen diese Veranstaltung sei eigentlich die einzige, die ihr kleines Dorf noch am Leben hält. Also sozial und gesellschaftlich noch am Leben hält. Da hat es bei mir geknickt im Kopf. Da habe ich eben verstanden, okay, was das bewirken kann. Mhm. Fand ich schon bemerkenswert. Mhm. Wir kommen langsam zum Ende. Und wie immer zum Abschluss dieses Podcasts habe ich einige kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Wenn Sie einen Tag Bundeskanzlerin wären, welche eine Entscheidung würden Sie für die deutsche Zivilgesellschaft treffen wollen?
Ich würde Sie alle einladen ins Bundeskanzleramt. Wen? Die großen Verbände und einige Engagierte. Nicht den Autogipfel, sondern den Zivilgesellschaftsgipfel.
Den Zivilgesellschaftsgipfel.
Ja.
Da muss ich aber doch nachfragen, warum gibt es das noch nicht?
Ja, das frage ich mich auch. Fragen Sie Herrn Merz.
Fragen wir Herrn Merz, laden wir ein, fragen wir ihn. Wenn Sie heute 10 Millionen Euro hätten, um eine Stiftung zu gründen, welchen Zweck hätte die?
Ich würde in einem Dorf in Ostdeutschland einen Kulturort schaffen.
Mhm. Ähnlich wie das, wovon wir gerade gesprochen haben? Mhm. Angesichts all der Krisen der vergangenen Jahre, was hilft Ihnen persönlich nicht zu resignieren? Haben Sie einen Tipp?
Immer wieder mit Menschen sprechen, die sich engagieren. Das sind wunderbare Geschichten, Geschichten des Gelingens und ich glaube, die brauchen wir.
In diesem Podcast, wo es auch um die Geschichten des Gelingens geht, geht es ums Mutmachen. Was bedeutet für Sie Mut?
Für Dinge einzustehen, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen, nicht zu verzagen und zuversichtlich bleiben.
Wenn Sie heute auf Ihr 20-jähriges Ich treffen würden, welchen Rat würden Sie ihm nicht geben, weil Sie wissen, diese Erfahrung muss es selbst machen?
Hui, das ist schwierig. Ich glaube, das ist für sich selbst die richtige Balance zu finden zwischen Familie, Beruf, Leben und so weiter.
Mhm. Das ist ganz schön schwierig.
Weil das ist auch ein Prozess und ein Weg und das ist auch nicht immer die gleiche Antwort. Aber es ist schön, sich damit zu beschäftigen und da seinen eigenen Weg zu finden.
Und sie verändert sich ja auch. Die Erfahrung habe ich auch selber gemacht als Vater, als Berufstätiger. Also man ist nicht mehr so, wie man vor 5 Jahren war. Geht mir zumindest so.
Ja, zum Glück. Und zum Glück, trotzdem soll man sich auch ein bisschen, sag ich mal, Neugier, finde ich, bewahren. Und ich will jetzt nicht sagen Jugendlichkeit, das klingt so nach jung bleiben wollen. Aber Sie will verstehen, was ich meine.
Sie wirken sehr jung. Ein schönes Ende für unser Gespräch mit Friederike von Bühnau, der Generalsekretärin des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit in das deutsche Stiftungswesen, das jährlich mehr als 7 Milliarden Euro verteilt.
Mindestens. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn diese Folge bei Ihnen etwas in Bewegung setzt, dann geben Sie das gerne weiter. Ich denke, wir brauchen hierzulande mehr Impulse, die vorandenken und konstruktive Ideen in Taten umsetzen. Kurz, es braucht mehr Machen statt Meckern. Wenn Ihnen der Vorandenken-Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne auf den üblichen Podcast-Plattformen oder auf T-Online. Dort können Sie auch die erste Folge mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hören. Schreiben Sie mir gern auch, was Sie von unseren Gesprächen halten, und zwar an die Mailadresse podcasts@t-online.de. Podcasts mit Mehrzahl S. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.